Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute gestohlene Intelligenz. Es laufen mehrere Klagen gegen Tech-Giganten, schreibt die WOZ.
Die Kammer zeigt eine Bibliothek, in die nur wenig Licht dringt. Dazu ein Ausruf im Off: Ich liebe diese Bibliothek. Dann, ebenfalls im Off, die erste Frage der Reporterin: Liest du viel? Sie richtet sich an Dario Amodei, den CEO von Anthropic, dem Unternehmen hinter dem KI-Sprachmodell Claude. Generell, sagt er, lese er viel. Im letzten Jahr habe er dazu aber nur wenig Zeit gehabt. Dario Amodei hat Anthropic 2021 zusammen mit seiner Schwester Daniela und weiteren ehemaligen Mitarbeitern des Konkurrenzunternehmens OpenAI gegründet. Heute gilt es als das wertvollste Startup der Welt mit einem Marktwert von 965 Milliarden Dollar. Das Medienunternehmen Bloomberg hat diese astronomische Zahl auch gleich mal im Titel seiner Reportage verwendet. Inside Anthropic, the 965 Billion Dollar AI Juggernaut. Ein Juggernaut, ein Juggernaut, ist eine unaufhaltsame Kraft, die alles vernichtet, was ihr im Wege steht. Im Film geht es um die Entstehungsgeschichte des Unternehmens, um den Streit mit dem Pentagon und um Sicherheit und Verantwortung. Es fallen Bezüge zu Oppenheimer und zur Entwicklung der Atombombe. Im Bücherregal sieht man gleich drei Exemplare von Atomic Accidents, daneben Nuclear War, weitere hascht man die Titel Unreasonable und Influence. Während Dario Amodei im Film als gewissenhafter intellektueller Idealist porträtiert wird, bezweifelt Le Monde Diplomatique die proklamierten Werte des Unternehmens. Die lautstarken Beschwörungen der Menschenrechte dienten nur dazu, Angestellte und NutzerInnen zu beruhigen. Ein Rückblick zeigt, dass bereits im Juli, kurz nach Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus, Anthropic und das US-Kriegsministerium einen 200-Millionen-Dollar-Vertrag über 2 Jahre unterzeichnet haben. Zitat: Auf seiner Grundlage implementierte Anthropic als erstes Unternehmen ein großes Sprachmodell in den Top-Secret-Netzwerken des Pentagons. Claude wurde mit der Big-Data-Plattform von Palantir verknüpft. Palantir haben wir ja bereits eine Doppelfolge gewidmet. Bekanntlich ist das Kerngeschäft dieser Firma die Massenüberwachung. Claude verknüpft mit Palantir im Dienste des US-Militärs, heißt konkret, eine Beschleunigung der sogenannten Kill-Chain. Le Monde Diplomatique schreibt: Claude erstellt Zusammenfassungen, Analysen und Empfehlungen. Das LLM kann aber auch militärische Ziele identifizieren, sie nach ihrer strategischen Bedeutung ordnen, die für eine Attacke am besten geeigneten Waffensysteme vorschlagen und Angriffsabläufe nahezu in Echtzeit generieren. Claude stellt sogar juristische Argumente zusammen, um die Angriffe rechtlich abzusichern. Der Konflikt mit dem Pentagon sei ein Scheinstreit. Aber kehren wir zurück zur Bibliothek und den Büchern, denn damit hat alles begonnen. Sie stehen am Anfang des Unternehmens, sie sind aber auch Ursprung eines Rechtsstreits, wie WOZ-Redaktor Florian Keller zu berichten weiß. Er ist einer der AutorInnen, die in den USA eine Sammelklage gegen Anthropic eingereicht haben. Warum? Wie ist es dazu gekommen? Schützt das Urheberrecht AutorInnen vor der unfreiwilligen Verwendung ihrer Werke als KI-Trainingsmaterial? Und wie wichtig sind Bücher überhaupt? Dominik hat mit Florian Keller gesprochen.
Florian Keller, du hast vor einigen Jahren mal eine Litzarbeit geschrieben, die ist offensichtlich auf Englisch übersetzt und von einem amerikanischen Universitätsverlag verlegt worden. Gratuliere im Nachhinein dazu, das war eine Arbeit über Andy Kaufman, den Comedian. Und jetzt aber, eben viele Jahre später, hat Anthropic, der Tech-Konzern, unter anderem dieses Buch zum Trainieren von seiner KI benutzt. Und du bist jetzt infolgedessen Teil einer Sammelklage gegen Anthropic, ohne dass du es persönlich angestrebt hättest. Wie genau ist es dazu gekommen, dass du jetzt bei dieser Sammelklage dabei bist?
Kurz, um das vorauszuschicken, das Buch habe ich auf Englisch geschrieben, im Rahmen meines Englischstudiums, das ist nicht übersetzt worden.
Ach so.
Ja, aber
noch besser.
Noch besser. Also es, ja, mein Englisch, das da benutzt worden ist von Anthropic. Wie ist es dazu gekommen, weiß ich selber nicht so genau, weil ich da ein bisschen wie, um diese blöde Redensart zu benutzen, ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen bin zu dieser Sammelklage, weil ich habe eine Mail gekriegt letzten Herbst, wo dann diese große astronomisch hohe Zahl im Titel war, 1,5 Milliarden Dollar. Und ich dachte im ersten Moment natürlich, geht mich gar nicht an.
Das ist sicher ein Prinz.
Das ist irgendeiner dieser Prinzen, genau, die mir irgendeinen Glückstreffer versprechen wollen. Und dann habe ich trotzdem weitergelesen. Und dann war das eben so eine gerichtlich bewilligte Mitteilung von diesem Anwaltsbüro in Seattle, dass diese Klage führt gegen Anthropic wegen Urheberrechtsverletzung. Und da wurde ich dann hingewiesen darauf, dass ich als möglicherweise geschädigter Autor Anrecht hätte, mich daran zu beteiligen. Da gab es dann so einen Datensatz, wo man suchen konnte, welche Bücher da betroffen sind. Habe ich das halt mal versucht, meinen Namen, mein Buch da eingeben, und tatsächlich ist es aufgetaucht. Und insofern war ich dann berechtigt, da mich an dieser Sammelklage zu beteiligen.
Es musste dann ja jeder Autor, jede Autorin, die da dafür in Frage kommt, ihre Zustimmung noch geben. Oder wie ist das?
Die Hauptoption war, da quasi Anspruch anzumelden. Oder die andere Möglichkeit wäre gewesen, formell auszusteigen. Wenn ich jetzt als Autor meinen Anspruch anmelde, was ich getan habe, dann habe ich künftig kein Recht mehr, Anthropic aus diesen Gründen selber noch einzuklagen. Also da trete ich mein Recht auf weitere Klagen ab. Wenn ich jetzt, was einige Autorinnen gemacht haben, ausgestiegen wäre aus dem Vergleich, dann hätte ich natürlich weiterhin das Recht, selber noch eine eigene Klage gegen Anthropic zu starten. Aber meine finanziellen und zeitlichen Ressourcen sind natürlich auch begrenzt. Das wäre natürlich völlig illusorisch gewesen, jetzt da selber noch irgendwie.
Aber es gibt andere Autorinnen und Autoren, die das gemacht haben und auch noch, also wir kommen noch auf die Gründe für die Klage und so weiter zu sprechen, aber die nochmal eine andere Klage einreichen wollen.
Genau, vor einigen Wochen hat zum Beispiel verschiedene Autoren um Dave Eggers, den Autor von zum Beispiel The Circle, das ist eine Gruppe von 25 oder 28 AutorInnen, die eine eigene Klage lanciert haben, weil sie eben mit diesem Vergleich nicht zufrieden waren. Und dann gibt's noch weitere Klagen, wie zum Beispiel ein Investigativjournalist von der New York Times, John Carreyrou heißt der. Der ist auch ausgestiegen aus dem Vergleich und hat eine eigene Klage, glaube ich, mit anderen noch lanciert, die sich dann eben nicht nur gegen Anthropic richtet, sondern die Klage, die läuft dann gleich gegen mehr oder weniger die ganze KI-Branche. Also das ist eine Klage gegen Anthropic, Meta, Google, Perplexity AI und XAI. Mhm.
Und du sagst, der Autor von The Circle, das ist eine Geschichte, die in der Tech-Industrie spielt. Genau. Das heißt, es sind für das Trainieren nicht nur Sachbücher wie deins verwendet worden, sondern auch Fiction.
Um jetzt mal quasi auf den Inhalt des Ganzen zu kommen, die haben ziemlich wahllos halt einfach Millionen von Büchern aus dem Netz gezogen, in einer ersten Phase bei sogenannten Schattenbibliotheken im Netz. Das waren quasi raubkopierte Bücher, die man im Netz runterladen konnte. Und das war natürlich dann einfach zwischen Stephen King und Florian Keller war da offenbar alles dabei. So.
Und Schattenbibliotheken, das war nicht legal, dass die gratis für jedermann und auch für Anthropic gratis erhältlich waren.
Ja, da wird es eben wirklich digitalpolitisch wirklich interessant, jetzt unabhängig von diesen Sammelklagen dann und all diesen Geschichten, weil ich bin selber so ein bisschen ambivalent, was diese Schattenbibliotheken angeht. Man kann wie ein bisschen sagen, in diesem Fall kommen so die utopischen Seiten des Netzes und die dystopischen kommen zusammen. Natürlich sind das raubkopierte Bücher und sind das Urheberrechtsverletzungen. Ich weiß nicht, irgendwelche Juristen werden mir jetzt möglicherweise den Hals umdrehen. Aber es hat natürlich auch die Idee dahinter, bei manchen zumindest, dass man findet, das Netz sollte eigentlich möglichst alles zugänglich machen für alle. Also es hat schon so auf der Ebene noch ein bisschen so einen utopischen Gedanken. Nur wenn dann natürlich so profitgetriebene Konzerne wie eben zum Beispiel Anthropic kommen, sich das runterziehen und diese raubkopierten Bücher nutzen, um ihre kommerziellen Sprachmodelle zu trainieren, dann ist das natürlich wieder schon eine andere Frage.
Ja, es betrifft dann auch so Sachen wie, das kennt man oft, wenn man gewisse Bilder, die auf diesen Plattformen zum Downloaden sind, die darf man verwenden, aber nicht für jeden Zweck. Oft dann auch nur für nicht kommerzielle Zwecke.
Genau.
Und das ist eine der Fragen, die jetzt da geklärt werden sollen in diesem Prozess, ob Anthropic da drunter fällt.
Bei der Klage, wo es eben zu diesem Vergleich kam, ist es so, es gibt eben in diesem US Copyright Act gibt es diese sogenannte Fair Use Klausel und der Richter hat eben jetzt in dem Fall im Schnellurteil ist er zum Schluss gekommen, seiner Ansicht nach ist das, was Anthropic gemacht hat, durch die Fair Use Klausel gedeckt. Also das heißt, man darf Bücher Copyright-geschütztes Material dazu benutzen, diese KI-Sprachmodelle zu trainieren. Aber was nicht okay war, ist, dass sie eben raubkopiertes Material benutzt haben. Und zweitens, dass sie das Material dann auch gespeichert haben für alle möglichen potenziellen weiteren Zwecke, die ihnen auch noch in den Sinn kommen könnten. Also es ist wie einerseits, ist es gedeckt durch Fair Use laut diesem einen Richterurteil. Es gibt auch andere Urteile in anderen Klagen. Aber eben andererseits hätten sie es nicht speichern dürfen.
Und das heißt, dieser Vergleich kommt nicht wegen Urheberrechtsverletzungen zustande, sondern weil sie Raubkopien verwendet haben. Ist ja auch interessant, dass ein Konzern, der nur das Größte machen will, sich dann solcher relativ schäbiger Methoden bedient. Aber wie genau das begründet der Richter, dass das unter Fair Use fallen soll? Weil es, also es ist ja ganz sicher kein nicht kommerzieller Zweck, den Anthropic da verfolgt. Ja. Wird das der Richter begründet?
Also in dieser Fair Use-Klausel gibt es etwas, das heißt Transformative Use. Also wenn dabei in dem Prozess das Ausgangsmaterial ausreichend verändert wird, dann ist es durch diese Fair Use-Klausel gedeckt. Wenn ich eine Parodie dieses Podcasts Hörkombinat mache und die Parodie ist ausreichend weit transformierend, so dass ja. man merkt, es beruht zwar auf dem, aber es ist was völlig anderes, dann wäre das okay. Aber es gibt andere Richterurteile in anderen Klagen. Es gibt eben auch andere Aspekte dieser Fair-Use-Klausel. Und ein Richter hat dann eben gesagt, dass man Marktschädigung argumentieren könnte. Also, dass man wie sagen kann, hey, Transformative Use ist okay, aber wenn die jetzt mit diesen Büchern ihre Sprachmodelle trainieren und das dazu führt, dass diese KI-Sprachmodelle künftig, wenn sie so gut trainiert sind, in kürzester Zeit einen Haufen von vielleicht relativ hochstehender Sekundärliteratur ausstoßen können, dann ist das quasi ein großer Eingriff in den Sachbuchmarkt oder so. Und unter diesem Aspekt könnte man auch, also eben gibt es durchaus Richterurteile, die sagen, nein, das ist nicht Fair Use, nicht weil es eben nicht transformierend genug wäre oder so, sondern deswegen, weil es einen schädigenden Einfluss auf den Buchmarkt, man das geltend machen kann.
Aber transformierend, was heißt das? Also die haben ja wohl nichts an deinem Text geändert. Heißt dann transformierend nur, dass sie den Zweck geändert haben? Oder ja. Was heißt transformieren in dem Zusammenhang?
Transformieren genau? Heißt halt in dem Sinn, der Richter sagt tatsächlich in seinem summarischen Urteil, dass die Veränderung an dem Ursprungsmaterial in dem Fall, wenn man das nur dazu benutzt, Sprachmodelle zu trainieren, dass die Veränderung des Ausgangsmaterials so weitreichend sei, wie man das nicht nur denken kann, weil die Maschine lernt, also ist zwar auch falsch das Bild, aber ich benutze es jetzt trotzdem mal, die Maschine lernt jetzt an diesen Büchern nur, wie man Texte generiert und nicht, sie reproduziert die Texte halt nicht.
Ja, aber nichtsdestoweniger hätte ja Anthropic, wenn sie sich nicht irgendwelche Bücher, die schon existieren, geschnappt hätten sie ja irgendwelche Leute engagieren und bezahlen müssen, dass sie neue Bücher schreiben, dann können sie damit ihre KI trainieren. Das haben sie aber nicht gemacht, sondern sie haben einfach Zeug genommen, das schon existiert hat, noch dazu Raubkopien. Mhm. Und dieser Aspekt ist in diesem Urteil gar nicht beachtet worden.
Nee. Also losgetreten muss man vielleicht auch noch sagen, hat das Ganze ja eine Recherche der Zeitschrift The Atlantic. Der Journalist da hat im Sommer 23 erstmals eine große Geschichte drüber gemacht, mit welchen Büchern diese KI-Konzerne ihre Sprachmodelle trainieren. Und in der zweiten Phase, als dann offenbar ihnen auch rechtliche Skrupel kamen, haben sie dann, ich glaube, auch nochmal Millionen von Büchern gebraucht, tatsächlich physische Exemplare gekauft. Man kann da sehr schön nachvollziehen, wie diese Branche irgendwie zuerst holt sie sich das quasi das massenhaft Diebesgut aus dem Netz und dann kommen ihr dann trotzdem Skrupel, nachdem sie die erste Masse schon abgezogen haben und in dem dritten Schritt, wie sie jetzt von den Klagen eingedeckt werden, versuchen sie das irgendwie sich noch den Kopf aus der Schlinge zu ziehen oder eben mit Milliarden von Dollar Ablasshandel zu betreiben.
Wenn du schon sagst Ablasshandel, also das Ergebnis von deinem Prozess ist eben ein Vergleich, es soll kein Urteil geben. Und dieser Vergleich würde jeder anspruchsberechtigten Person oder jede Person, die die Ansprüche angemeldet hat, unterm Strich, abzüglich Anwaltskosten und so weiter, ungefähr $2,400 Abfindung bringen. Ist das aus deiner Sicht ein mehr als ein befriedigender Ausgang? Und ist das aus urheberrechtlicher Sicht ein befriedigender Ausgang?
Ich glaube nicht. Also die Anwälte, die haben das natürlich auch schon auch stolz verkündet, dass das jetzt mit 1,5 Milliarden Dollar der höchst dotierte Schadenersatzfall ist in der Geschichte des US-amerikanischen Urheberrechts. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, das ist relativ wenig einerseits verglichen damit, was man für eine Urheberrechtsverletzung maximal einklagen könnte laut US-Recht. Also das sind dann 150.000 Dollar. Das, was jetzt in dem Vergleich rausspringt pro Buch, ist relativ wenig. Was ich auch problematisch finde, ist, dass es überhaupt nicht gewichtet ist. Also eben, dass zum Beispiel mein relativ unbedeutendes Buch genau gleich viel wert ist in diesem Vergleich wie ein Bestseller von Stephen King, der sicher auch noch mein Vielfaches besser geschrieben ist als meine Litzarbeit, die noch von, weiß nicht, akademischen Jargon strotzt, den ich heute wahrscheinlich auch nicht mehr verwenden würde. Solche Sachen. Und ein drittes, was noch dazu kommt, ist, dass dadurch, dass man sich auf einen Vergleich geeinigt hat, Anthropic natürlich einen Schuldspruch abwenden konnte, der möglicherweise dann ein Präjudiz hätte sein können für weitere solche Klagen. Und da hoffe ich jetzt, dass natürlich andere Klagen sich da nicht damit abspeisen lassen.
Es ist ja so, so viel Laien wie ich wissen, ist ja in diese KI-Modelle, sind ja unfassbare Mengen von Informationen hineingeflossen, damit die lernen konnten, das gesamte Internet mehr oder weniger. Kann man denn sagen, das wäre vielleicht auch wichtig, um so eine Schadenersatzziffer dann herauszufinden, kann man denn sagen, wie wichtig sind Bücher zum Entwickeln von so Large Language Models?
Ein Wort, das in dem Urteil des Richters auftaucht, ist das Wort von dem Goldstandard. Das ist ein Zitat, das offenbar immer wieder auftaucht bei der KI-Branche, weil dort immer wieder gesagt wurde, Bücher seien der Goldstandard für diese KI-Sprachmodelle, weil an Büchern könne die Maschine dann lernen, wie man Sachverhalte auf den Punkt bringt, wie man erzählt, wie man, ich sage es trotzdem nochmal, wie man denkt, wie man Gedanken entwickelt. Und deshalb kommt eben dieses Wort vom Buch als Goldstandard, was einerseits lustig ist, weil es etwas eigentlich ganz hübsch Kulturkonservatives da rausspringt. Nur wie sie dann da mit den Büchern umgehen, indem sie dann einfach die Raubkopien aus dem Netz ziehen, das zeugt dann ja auch wieder dann von einer großen Verachtung für die geistige Arbeit, die dahinter steckt.
Muss man sich ausrechnen, wie viel nach aktuellem Goldkurs sind 2400 Dollar?
Ja.
Jetzt, du hast schon gesagt, es gibt noch andere Prozesse, auch gegen andere Tech-Konzerne, die KI betreiben. Gibt es da jetzt noch welche, die auch Aussichten auf Erfolg haben, die sich mehr aufs Urheberrecht konzentrieren, also die sozusagen durchsetzen wollen, dass es nicht unter Fair Use fällt, was in dem Fall jetzt Anthropic und auch die anderen Konzerne gemacht haben?
Ich setze schon gewisse Hoffnungen auf jetzt diese Klage, die ich vorhin erwähnt habe, von diesem Journalisten der New York Times, der eben sich nicht nur einen dieser Konzerne vorknöpft, sondern gleich mehrere, ein halbes Dutzend davon. Ich kann das zu wenig beurteilen, ob jetzt die andere Klage mehr Aussicht auf Erfolg hat als unsere. Aber was man vielleicht auch noch sagen muss, das Argument jetzt in unserem Fall der Anwälte für diesen Vergleich ist, es hat einen zeitlich begrenzten Horizont, man hat sich auf diese Summe geeinigt, dann kriegen wenigstens alle mal was und es dauert nicht endlos, bis der ganze Prozess abgeschlossen ist.
Ja, man kann, würde ich mal sagen, sicher davon ausgehen, dass wenn man sozusagen wie ein grundsätzliches Urteil erreichen will, dass diese Konzerne das Urheberrecht verletzen, wenn sie so etwas machen, dass das sicher, falls es jemals durchkommt, sicher länger dauern wird. Was würdest du denn sagen, ist das, weil die Gesetze halt diesen technologischen Entwicklungen hinterherhinken? Oder ist es drum so, weil es Konzerne betrifft, die in den USA jedenfalls sehr, sehr, sehr einflussreich sind und zu den reichsten Konzernen der Welt gehören?
Ich weiß nicht, ob es eine rhetorische Frage war, aber sicher beides. Also die Rechtslage ist unsicher. Das hat auch hier in der Schweiz die Urheberrechtsgesellschaft Proliteris festgestellt. Also da gibt es Handlungsbedarf. Müsste man halt die Gesetze aufdatieren zu solchen Aspekten. Und das andere ist die Frage wegen der Macht dieser Großkonzerne. Das ist schon auch, Anthropic ist ja auch in dem Punkt ein interessanter Fall, weil es in dieser ganzen Branche eigentlich zu den Konzernen gehört, die jetzt so politisch eher ein bisschen besser dastehen, weil Anthropic ja im Februar war das, glaube ich, sich dem US-Verteidigungsminister widersetzt hat. Also das US-Verteidigungsministerium wollte das auch für Massenüberwachung und so nutzen können und Anthropic hat da dem einen Riegel geschoben. An der einen Front stehen sie da als die Guten, die sich dann der Trump-Regierung widersetzen. Aber auf der anderen Seite haben auch sie ihr Imperium auf Raubgut gebaut.
Ja, wenn du es gerade ansprichst, dass Anthropic sich da mit der Trump-Regierung angelegt hat. Jetzt ist ja gerade eben die US-Regierung möglicherweise als Rückschlag gesagt, Anthropic muss den Zugang zu zwei KI-Modellen sperren für die Öffentlichkeit. Und wie immer man es da zu den Motiven der Trump-Regierung steht, aber heißt denn das nicht, dass wenn die Regierung will, kann sie ja diesem Treiben der Tech-Giganten durchaus, kann sie da eingreifen und sie daran hindern, Sachen zu tun. Sie zum Beispiel daran hindern, das Urheberrecht zu missbrauchen.
Ja gut, also einerseits hat die Trump-Regierung ja schon genug bewiesen, dass sie, wenn sie will, kann sie alles. Sie kann Krieg führen, eine Zölle erheben, was weiß ich. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass ja die ganze KI-Branche auch ein erklärter Schwerpunkt ist dieser ganzen Trump-Administration. Also deshalb denke ich jetzt auch nicht, dass da große Regulierungstendenzen seitens der Trump-Regierung, was die KI-Branche angeht, wäre ich jetzt mal skeptisch, weil die haben ja Milliarden von Investitionszielen in Aussicht gestellt.
Wie schaut es bei anderen Regionen aus? Ist das in der Schweiz, wäre das stärker verankert, das Urheberrecht, oder auch in der EU? Und zweite Frage, ist es denn egal, wo ein Buch verlegt worden ist? Haben die nur Bücher genommen, die in den USA verlegt worden sind? Könnte man sich, wenn ein Buch in einem anderen Land verlegt worden ist, da auch in anderen Gerichtsbarkeiten als der US-Gerichtsbarkeit, könnte man da dagegen vorgehen?
Zur zweiten Frage, was die Bücher aus anderen Ländern angeht, das hat jetzt einfach mit den Konditionen jetzt dieses Vergleichs zu tun, dass man, also einerseits hat man sich darauf beschränkt, dass der Vergleich nur für Bücher anwendbar ist, die innerhalb von, glaube ich, 5 Jahren nach Erscheinen beim US Copyright Office angemeldet wurden. Dann zweitens, Bücher müssen eine ISBN-Nummer haben. Aus den Gründen, glaube ich, sind dann auch zum Beispiel Bücher von ausländischen Verlagen dann gar nicht Teil des Vergleichs. Und die andere Frage, was diesen AI Act der EU angeht, bei diesem AI Act gibt es auch so ein Kapitel zu Copyright, wo es aber freiwillig ist, dass man sich dem anschließt oder nicht. Bis auf Meta und xAI haben das alle großen KI-Konzerne unterzeichnet. Nur wenn sie das letztes Jahr oder wann auch immer unterzeichnet haben, gilt das rückwirkend darauf, was sie im Sommer 2021 mit all diesen raubkopierten Büchern gemacht haben? Ich denke nicht, aber ja.
Aber wie ist das denn heute? Ich wollte übrigens vorher noch sagen, ich finde Stephen King schreibt gar nicht so gut. Und ich bin überzeugt, dass du die Andy Kaufmann-Interpretation revolutioniert hast mit deinem Buch. Wenn du jetzt heute ein Buch hier schreiben würdest und du kannst ja offenbar so gut Englisch, dass es dann auch in Amerika verlegt werden könnte.
Ich fürchte nicht mehr, aber ja, ach so. Das war damals sicher besser.
Aber angenommen, würdest du das machen, könntest du dann jetzt, auch wenn du wüsstest, wie du in den USA verlegt, könntest du dann jetzt vorher festlegen, ich will nicht, dass mein Buch zu KI-Trainingszwecken verwendet wird und hättest damit eine Handhabe, wenn es dann doch geschieht?
Müsste ich jetzt als Mitglied von Proliteris, müsste ich mich da schlau machen bei der Urheberrechtsgesellschaft. Nur die Frage ist, was bringt es denn jetzt? Weil die Sprachmodelle eben, also ich meine.
Dann kannst du ja $150.000 verklagen, wenn sie es trotzdem machen.
Ja, wenn sie es trotzdem machen, aber sie brauchen es ja gar nicht mehr, weil sie haben ja schon vor 5 Jahren haben sie 7 Millionen Bücher runtergeladen. Die Modelle sind, die stehen ja, die haben sie trainiert. Natürlich können sie jetzt immer noch weiter trainieren. Aber eben das Trainingsmaterial, die Datensätze, die sind ja schon in diesen Maschinen drin. Also die
das
haben sie ja schon verwendet.
Wahr, aber ich habe letztens von der KI eine Antwort bekommen, aus der hervorgegangen ist, dass die KI Nominativ und Akkusativ verwechselt hat. Von dem her könnte sie schon noch ein paar mehr Bücher vertragen.
Die Fakten sind geschaffen, die Bücher eingespeist, die Modelle existieren. Was bleibt zu tun? Ist die Justiz wirklich die einzige Bühne, auf der dieser Konflikt noch ausgetragen werden kann? Nein, der US-Senator Bernie Sanders macht folgenden Vorschlag. Er will KI-Unternehmen zur Hälfte vergesellschaften. In einer YouTube-Ansprache sagt er, das kreative Schaffen von Millionen und Hunderten von Millionen Menschen wurde von den reichsten Menschen der Welt gestohlen. Es ist an der Zeit, das zurückzufordern, was uns gestohlen wurde. In einem Gastbeitrag für die New York Times kündigte er an, einen Gesetzesentwurf mit dem Titel American AI Sovereign Wealth Fund Act einzubringen. Dieses Gesetz würde der Öffentlichkeit eine direkte Beteiligung an den größten KI-Unternehmen Amerikas verschaffen, finanziert durch eine einmalige Steuer von 50%. Nicht auf Gewinne, sondern auf Aktien.
seine Argumentation, da KI auf dem kollektiven Wissen der kreativen Arbeit der Menschheit beruhe, auf Büchern, Musik, Kunst, Journalismus, Programmcode und wissenschaftlicher Forschung, müsse nun der Reichtum, den sie generiert, ebenfalls der Menschheit zugutekommen und nicht nur Elon Musk, Jeff Bezos und Co. Außerdem würde so auch erreicht werden, dass den Menschen eine direkte Rolle bei der Gestaltung der Zukunft dieser Technologie gegeben wird. Die entscheidende Frage ist für Sanders nicht, ob KI die Welt drastisch verändern werde. Das werde sie ohnehin. Sondern wer besitzt diese Technologie, wer profitiert und wer nimmt Schaden? Er fragt, wird KI dazu genutzt werden, um das Leben für arbeitende Familien zu verbessern? Wird sie uns helfen, Armut zu beseitigen, die Lebenserwartung zu erhöhen und die Klimakrise zu bewältigen? Oder wird die Zukunft der Menschheit von einer Handvoll Milliardäre bestimmt, die KI entwickelt haben, um noch reicher und mächtiger zu werden, als sie ohnehin schon sind? Nun, ist eine solche Vergesellschaftung von Unternehmen die komplett verwegene Idee eines linken Träumers? Nein, ist sie nicht. Es gibt dafür bereits Vorbilder, zum Beispiel den über 2 Billionen Dollar schweren norwegischen Ölfonds. Auch Alaska hat einen Staatsfonds eingerichtet, der seit Jahrzehnten Dividenden direkt an die EinwohnerInnen auszahlt. Laut Sanders gibt es weltweit bereits über 100 Staatsfonds, die BürgerInnen an den Gewinnen von Unternehmen beteiligen. Tech-Firmen sind gigantisch, die Probleme, die mit dieser Machtballung einhergehen, ebenfalls. Aber politische Vorschläge, sie anzugehen, liegen auf dem Tisch.
Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.